Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Nun stellen Sie sich einmal vor, Greta Thunberg, ja, die bekannteste Klimaaktivistin der Welt, die würde Managerin eines Ölkonzerns werden. Ja. Ich nehme mal an, das fänden Sie wenig glaubwürdig. Das stimmt auch nicht. Aber dass der Chef der Nationalen Ölgesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate Präsident der nächsten Weltklimakonferenz werden soll, das hat die UNO tatsächlich so durchgewunken. Sultan Ahmed Al-Jaber soll die COP28, so heißt die Konferenz, in Dubai leiten im November diesen Jahres. Wenn sich nicht noch die Kritiker dieser Personalie durchsetzen. Ab heute wird die Konferenz von tausenden Delegierten in Bonn vorbereitet. Ob Mammutkonferenzen wie diese wirklich das Klima retten können, das frage ich den BUND-Umweltaktivisten Felix Eckhardt, Professor für öffentliches Recht an der Uni Rostock und Gründer der Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik in Leipzig. Herr Eckhardt, guten Morgen.
Guten Morgen.
Gehören Sie denn auch zu denen, die dem Chef der Abu Dhabi National Oil Company unterstellen, der hat gar kein Interesse am Ende des fossilen Zeitalters?
Ich kann nicht in seinen Kopf reingucken, aber das kann natürlich sehr gut so sein. Das wäre auch wenig verwunderlich, weil im Grunde wir alle auf dieser Welt oder zumindest die allermeisten Menschen sehr große Schwierigkeiten damit haben, dass wir innerhalb weniger Jahre komplett bei Strom, bei Wärme, bei Mobilität, bei Zement, bei Kunststoffen und überall mit null fossilen Brennstoffen auskommen müssen. Wir haben nicht Zeit bis 2050 oder 45, wie wir uns das momentan politisch immer suggerieren. Die Zahlen sind klar. Wenn wir die 1,5-Grad-Grenze, die rechtsverbindlich für die Staaten dieser Welt im Pariser Klimaabkommen steht, einhalten wollen, müssen wir in wenigen Jahren postfossil werden und nebenbei bemerkt auch die Nutztierhaltung drastisch reduzieren.
Aber nochmal zu dieser Personalie. Glauben Sie, dass die Kritiker sich durchsetzen und am Ende ein anderer die Weltklimakonferenz leitet?
Davon gehe ich absolut nicht aus. Wir machen aber viel zu häufig das Problem in modernen Gesellschaften, dass wir über einzelne Personen reden. Wir müssen mal darüber reden, wie Entscheidungen zustande kommen. Die kommen in einem Wechselspiel von Akteuren zustande. Auch in der Politik machen ja nicht einfach die Politiker, was sie wollen. Es interagiert ja mit dem, was wir alle wollen. Es interagiert mit dem, was Unternehmen wollen, was Konsumierende wollen. Und da sind häufig Teufelskreise am Werk. Und wenn es mit der Klimapolitik bisher nicht vorankommt, das kann man wunderbar gerade beim Heizungsstreit in Deutschland besichtigen, dann auch nur deshalb, weil eben sehr viele in der Gesellschaft auch nicht so richtig wollen.
Sie gehören zu den Juristen, die vor 2 Jahren vom Bundesverfassungsgericht einen großen Erfolg feiern konnten. Deutschland musste nämlich danach sein Klimaschutzgesetz nachbessern. Ganz ähnlich geht ja auch die Deutsche Umwelthilfe vor. Statt sich festzukleben wie die letzte Generation, wird geklagt. Ist der Weg über die Gerichte fürs Klima aussichtsreicher als Störaktionen und Mammutkonferenzen? Was glauben Sie?
Richtig ist, dass ich als Jurist, Philosoph und Soziologe 20 Jahre die große Bundesverfassungsgerichtsklage, die weltweit wahrscheinlich zu den weitestgehenden Ergebnissen von dem obersten Gericht geführt hat, vorbereitet habe und auch anwaltlich dann initiiert habe, bevor andere wie die DUH später hinterher kamen. Aber klar ist, das Bundesverfassungsgericht hat tatsächlich in epochaler Deutlichkeit klargemacht, Klimaschutz ist ein Problem, verschiedene Freiheitssphären in einen Ausgleich zu bringen. Dabei müssen wir auch an künftige Generationen denken, das tun wir bisher zu wenig. In einer repräsentativen Demokratie haben Gerichte und Verfassungsgerichte natürlich auch eine Rolle. Ja, wenn eben die Gesetzgebung ihren Spielraum überschreitet beim Ausgleich verschiedener Freiheitssphären, zum Beispiel die Zukunft vergisst, dann kann ein Gericht eine Leitplanke ziehen. Aber ein Gericht kann nicht die Politik ersetzen. Deswegen ist es nie ein Entweder-Oder. Man muss um Mehrheiten kämpfen. Und wenn eine äußere Grenze überschritten ist, kann man zu einem Gericht gehen. Das ist ein Problem der DUH, dass sie leider fast ausschließlich auf Klagen setzt und deswegen relativ häufig auch eins auf die Nase kriegt.
Sind Sie denn zufrieden mit dem, was bislang passiert ist seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes?
Ich bin ja bereits mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht vollständig zufrieden. Ich bin aber auch mit dem, was seitdem passiert ist, nicht vollständig zufrieden. Ich sagte es, 1,5 Grad stehen in Artikel 2 Pariser Klimaabkommen als rechtsverbindliche Grenze für die Staaten dieser Welt drin. Das impliziert null fossile Brennstoffe und sehr viel weniger Nutztierhaltung innerhalb weniger Jahre. Da sind wir nicht konsequent auf dem Weg dahin. Wir reden auch zu sehr über einzelne Themen, lassen andere ganz beiseite. Bei Mobilität passiert gar nichts, bei Zement und Kunststoffen passiert gar nichts, bei Tierhaltung passiert gar nichts. Und bei Heizung regen wir uns über einen technischen Wechsel des Heizkessels gerade in Deutschland so albern auf, ja, als wäre das jetzt, würde es da irgendwie um den Untergang des Abendlandes gehen. Dabei sparen wir Kosten alle auf Dauer, auch wir ganz konkret. Wir können das nicht bezahlen auf Dauer, die fossilen Brennstoffe, die sind endlich, die werden knapper, die werden immer teurer. Es wäre also schon ökonomisch für den Einzelnen, erst recht für die Volkswirtschaft mit den Folgeschäden des Klimawandels, hochrational, da viel schneller zu sein.
Tatsächlich sagen alle Experten, es war höchste Zeit, das Thema Heizung mal anzupacken. Aber die Bürger müssen auch überzeugt werden davon. Und das ist nach Ansicht vieler mit Robert Habecks Heizungsgesetz ja eben nicht gelungen. Verliert die große Politik die Sorgen der kleinen Leute bisweilen aus den Augen?
Wir alle sind Menschen mit einem begrenzten Kopf, wir alle übersehen pausenlos irgendetwas, das ist immer richtig. Aber wie gesagt, dieses Heizungsgesetz in Deutschland, das kommt jetzt wahnsinnig spät und es liegt nicht an den Grünen, sondern speziell an CDU, SPD, die das Problem seit 20 Jahren verschlafen haben. Ich würde auch nicht sagen, dass das irgendwie schlecht erklärt wurde, das Ganze. Es gibt eine Kampagne dagegen von Springerpresse, von CDU und anderen, teilweise sogar von Regierungsmitgliedern, ja von der FDP, was schon sehr komisch ist, Opposition in der Regierung, weil die FDP halt kurz gesagt ihren Arsch retten möchte, weil sie fürchtet, unter die 5%-Hürde zu fallen auf Bundesebene. Das ist aber alles so offensichtlich. Letzten Endes müssen wir, ja, wenn wir nicht die existenziell dramatischen Folgen des Klimawandels hinnehmen wollen, ja, mit Klimakriegen, Bürgerkriegen um schwindende Ressourcen wie Nahrung und Wasser, die knapp werden. Wir haben schon selbst in Mitteleuropa, was gar nicht zentral vom Klimawandel jetzt betroffen ist, Trockenheit mittlerweile. Wenn wir das angehen wollen, müssen wir einfach postfossil werden. In der Summe rechnet sich das auch wirtschaftlicher. Alternativ können wir sagen, wir rüsten irgendwie massiv auf, ja, weil wir einfach in eine Welt der Kriege hineinlaufen. Das ist am Ende viel teurer.
Aber wie groß ist denn Ihr Vertrauen in die heute beginnende Vorbereitungskonferenz, dass sie die Weltklimakonferenz in Dubai Ende November auf das richtige Gleis schiebt?
Die Befürchtung ist natürlich ganz klar da, dass sie bei vielen früheren Klimakonferenzen nicht ausreichend deutlich wird, wo wir eigentlich stehen. Weil es geht natürlich nicht allein um Deutschland. Klima ist ein globales Problem. Es geht nicht darum, auch wenn das immer wieder polemisch eingewandt wird, jetzt alleine in Deutschland, in Anführungszeichen, die Welt zu retten, das geht nicht. Deutschland hat an den historischen Emissionen, die noch in der Atmosphäre sind, CO2 ist da jahrhundertelang, immerhin 5% Anteil, an den aktuellen Emissionen eher so 1,8%. Deutschland kann nicht allein die Welt retten. Deutschland kann allerdings als EU-Mitglied mit den anderen EU-Mitgliedern tatsächlich den anderen zeigen, wie geht technischer Wandel so, teilweise auch wie geht Verhaltenswandel, so dass es attraktiv ist, so dass es machbar ist, den Wohlstand im Wesentlichen erhält, vielleicht an manchen Stellen sogar steigert. Neue Technologien können durchaus wohlstandssteigernd wirken. Und das kann attraktiv sein für andere. Und die EU ist auch die Ebene, wo man mit anderen gemeinsam, mit anderen Staaten, sogar Kanzler Scholz kennt das Wort mittlerweile, Klimaklubs bilden kann, hin zur Postfossilität. Und insofern muss man sich natürlich auf der internationalen Ebene verständigen. Allerdings das Grundprinzip der internationalen Verständigung muss im Grunde sein, eine Reihe von Staaten geht voran, versucht die Länder des globalen Südens einzubeziehen nach dem Prinzip Standards gegen Geld. Man sagt also, okay, ihr werdet auch schneller postfossil, als ihr das bisher plant, und wir helfen euch massiv finanziell. Da sind nicht ansatzweise ausreichende Angebote bisher auf dem Tisch. In der Summe ist das sehr viel billiger, als wenn ich in eine Welt der Klimakatastrophe hineinlaufe. Und das, weil wir eben als Menschen kurzsichtig sind, weil wir das hier und heute nur sehen, weil wir irrational sind, weil Bequemlichkeit, Gewohnheit, Verdrängung, die Neigung zu Ausreden, verhaltenswissenschaftlich gut belegt, unser Verhalten häufig determinieren, übersehen wir das halt und machen das, was auch für uns selber mittelfristig das Beste wäre, bislang oft leider nicht. Und das gilt für die in der Politik genauso wie für uns alle.
Das sagt der BUND-Umweltaktivist Felix Eckhardt, Professor für Rechtsphilosophie an der Uni Rostock und Gründer der Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik in Leipzig. Herr Eckhardt, danke für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Gerne.